So, guten Morgen, herzlich willkommen am heutigen schönen Sonntagmorgen. Ich möchte vor der Wortverkündigung das Ganze noch unter das Gebet stellen. Ihr dürft gerne zum Gebet sitzen bleiben.
Ich stehe gerne auf.
Ihr könnt auch gerne aufstehen, ja? Ihr könnt alle gerne aufstehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir von Herzen für diese wunderbare Gelegenheit, heute dein Wort vor diesen Geschwistern zu verkündigen. Es ist ein großes, großes Privileg, ein großes Vorrecht, dein Wort zu haben. Es ist ein noch viel größeres Vorrecht, es gemeinsam zu studieren in dieser Muße, die wir heute haben, die Zeit, die wir uns nehmen können. Auch wenn es vielleicht insgesamt nur wenige Momente sind, die wir jetzt hier in deinem Wort sind, aber es ist so wichtig. Und Herr, ich brauche deine Führung, deine Kraft, es sollen deine Worte sein, es soll deine Meinung sein, es soll deine Absicht sein, die heute weitergegeben wird. Und ich bitte dich sehr darum, dass du das heute tust, dass du schenkst. Herr, die Kraft ist nicht in mir und das weiß ich sicher und du, Herr, musst es einfach geben. Ich bitte dich um diese Gnade, dass du sie diesen Geschwistern jetzt zuteil werden lässt. Ich bitte dich, nimm weg, wo ich fehle, wo ich irre. Und lass es aufblühen, was heute gesagt wird, wenn es deinen Segen findet, Herr. In Jesus' Namen bitte ich dich, Herr. Amen. Ja, ich darf heute Morgen noch einmal herzliche auch Grüße von meiner Familie ausrichten, von meiner Frau und von meinen drei noch sehr kleinen Kindern. Seid alle herzlich gegrüßt. Die sind alle so klein, dass sie noch sehr viel Beschäftigung zu Hause brauchen und noch nicht alle zusammen jetzt aushäusig sein können. Ja, heute ist der Pfingstsonntag und es ist wundervoll, auch sich daran zu erinnern, wie der Tempel Gottes die Gemeinde eingeweiht wurde über das Geben des Geistes Gottes. Und wir wollen heute eines der Produkte, die der Geist gegeben hat, ein Brief von Paulus an Timotheus, eines dieser Produkte wollen wir heute weiter beleuchten. Also wir werden unsere Reise hinein in diesen ersten Timotheusbrief fortsetzen. Paulus hat, das haben wir die letzten Male schon ziemlich miteinander angeschaut, hat ja auch viel mit Timotheus gemeinsam. Man nennt ja diesen Brief unter anderem auch einen dieser sogenannten Pastoralbriefe. Also dort ist wirklich eine Verbindung zwischen dem Schreiber und dem Leser, die nochmal ein Stück weit inniger ist und ein Stück weit anders ist, als wenn wir einen Brief lesen, der an eine ganze Gemeinde geschrieben ist. Und man merkt es auch in diesem Brief, insbesondere im ersten Kapitel, der so ein bisschen ein Vorwort ist, eine Einleitung, wenn man das so möchte. Paulus und Timotheus haben geistlich gesprochen ja sehr, sehr, sehr viel gemeinsam. Es ist wie Vater und Sohn sozusagen. Und beide haben im Herzen sehr, sehr ähnlich gebrannt für Jesus Christus und für das Evangelium. Das merkt man, man kann es auch belegen aus dem, wie sie auch zusammen Missionen gemacht haben, auch dass Timotheus viel an den Briefen von Paulus mitgeschrieben hat oder umsetzend an Aufschreiben von diversen Briefen mitbeteiligt war. Erster Thessalonicher Brief, zweiter Thessalonicher Brief, zweiter Korinther Brief, Philemon, Philipper, Kolosser. Es sind also sehr viele, wo Timotheus immer mit dabei war. Toll, tolle Lehrjahre waren das für ihn, denke ich. Ja, als Timotheus diesen Brief liest, mitleitet er eine Gemeinde, und zwar die Gemeinde in Ephesus. Und zwar fast schon als Paulus, ja, Abgesandter, kann man fast schon sagen. Ich wage jetzt nicht zu sagen als Paulus Apostel, denn Apostel, denke ich, gibt es nur in der Bevollmächtigung von Jesus Christus. Ja, und er soll in Ephesus auf einige Dinge in der Gemeinde korrigierend und auch regelnd einwirken. Und die Anweisungen, die Paulus ihm dafür gibt und der Rat, den er in diesem Brief niederschreibt, ob das jetzt die Lehre betrifft oder die Leitung betrifft oder das Leben der Gemeinde, wie sich die Dinge dort zutragen, all das wird immer auf die Entfaltung und die Zurüstung der Gemeinde, also für das Zeugnis des Evangeliums und Jesus Christus, zurückgeführt. Das ist im Grunde der rote Faden, der durch den ganzen Brief eigentlich geht. Und das haben wir auch in der ersten Predigt zu diesem Thema angeschaut. Nochmal wichtig, es ist jetzt schon eine Zeit lang her, dass ich die zweite Predigt dazu gemacht hatte, es ist nochmal wichtig zu sehen, dieser Brief ist kein, sagen wir mal, also es ist kein Katalog an Vorschriften und an tu dies, jenes so und dieses so und dann wirst du Erfolg haben, sondern es ist wirklich mehr. Es ist ein Brief auf ganz, ganz hohem geistigem Niveau, sage ich mal. Also wenn man das so ausdrücken kann. Denn der Brief setzt ja voraus, dass der Leser, das ist Timotheus, bereits ein ganz gut in Christus gegründetes Schriftverständnis mitbringt. Und die Liste der Themen des Briefes, also Qualifikation von Ältesten und auch gewisse Irrlehren, Gesetzlichkeiten oder auch so besondere Themen, diese Stellung der Witwen und wie sorgen wir dafür, das ist eine Liste, die ist wichtig, aber sie ist nicht erschöpfend. Es wird in jeder Gemeinde andere Themen geben, die auch Wichtigkeit haben. Es ist nicht so, als ob jetzt nur diese Themen wichtig sind und alle anderen Themen kümmern wir uns nicht drum in der Gemeinde. Also erschöpfend ist die Liste nicht, die dort abgehandelt wird, aber man lehrt daran ein Lösungsprinzip für Problemstellungen in der Gemeinde. Und die Lösung ist in Christus. Wie soll ich jetzt dieses Problem lösen? Ich kann mir so richtig vorstellen, wie Timotheus da steht und denkt, wenn nur Paulus hier wäre, der könnte mir die Lösung dafür sagen. Wenn er nur da wäre, dann würde er mir die Lösung für dieses Problem sagen. Und welche Farbe sollen wir unsere Eingangstür streichen? Was ist denn jetzt christlich? Welche Lösung haben wir denn jetzt? Ja? Und was würde Paulus denn antworten? Und dieses Prinzip, wonach muss Timotheus suchen, um eine Antwort zu bekommen, dieses Prinzip lehrt Paulus in diesem Brief. Und er sagt im Grunde, naja, Timotheus, wenn du mich fragst, wie soll ich dieses und jenes lösen, dann stell dir doch mal noch eine Frage. Mit welcher Lösung wird das Evangelium und dessen Zeugnis in der Gemeinde am besten bewahrt und am schriftkonformsten? Wie wird es am besten bewahrt? Wenn du dieses Problem jetzt so angehst, wird es so gut verkündigt, wird es so bewahrt, danach handle, danach tu es. Das ist auch der andere rote Faden da drin. Und letztes Mal haben wir entlang des Vorbaus zu all diesen Anweisungen, die da kommen im Brief, haben wir bereits ein ganz großes Thema mitgenommen, und zwar das Thema des Gesetzes, und zwar des Alttestamentgesetzes und des Gesetzes des Christus, die ja zwei, also mal unterschiedliche Dinge sind. Also, das Gesetz ist nicht für einen Gerechten, haben wir letztes Mal gelesen, im ersten Kapitel des Timotheusbriefes, sondern es ist eben für Gesetzlose gegeben und es richtet alles, was gegen die gesunde Lehre des Evangeliums steht. Und das ist ja Paulus anvertraut worden. Und von da geht Paulus jetzt weiter. Und ich möchte jetzt die Verse 12, 1. Timotheus 1, Verse 12 bis 20 lesen. Ich traue mich das jetzt, das ganze Kapitel bis zum Ende zu machen. Ich hoffe, ich komme da ganz gut durch. 1. Timotheus Kapitel 1, Abvers 12. Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war, aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben getan hatte. Überströmend aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Das Wort ist gewiss und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut beweise, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Dem König der Zeitalter aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen und so im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben. Unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie zurechtgewiesen werden, nicht zu lästern. Ja, ich möchte, wie eigentlich immer die letzten Jahre, wenn ich Predigtdienste habe, durch den Text einmal gehen und dann ein paar Punkte noch dazu besonders beleuchten. Ich möchte erst den Block Verse 12 bis Vers 14 anschauen. Da haben wir, wenn ich das nochmal lesen darf, Paulus sagt jetzt also, ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat. Der ich früher ein Lästerer, ist interessant, Hymenäus und Alexander, die sollen nicht lästern, gell? Aber er sagt, ich war früher ein Lästerer, auch interessant, der ich ein Lästerer, Verfolger und Gewalttäter war, aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden. Ist interessant, wir kommen, das Gesetz ist nicht für den Gerechten, und jetzt macht er weiter, aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, da will man auch noch was drüber sagen, weil ich es unwissend im Unglauben getan hatte. Überströmend aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Paulus führt also nun mit einem, er führt eigentlich das Ganze mit einem ganz besonderen Zeugnis fort. Ich gestehe euch, liebe Geschwister, ich hatte meine Probleme in diesem Abschnitt zu sagen, was kann ich denn jetzt hier Bahnbrechendes erzählen über diesen Abschnitt? Ja, da ist ja jetzt inhaltlich auf den ersten Blick, was zum Zupacken für den Ausleger war für mich jetzt am Anfang nicht so drin. Da könnt ihr mal sehen, wie weit ich noch zu gehen habe als Ausleger der Schrift. Ja. Aber es ist viel, viel, viel drin. Wenn man das sich anschaut, ist wunderbar. Er macht einen Lobpreis Gottes. Er sagt, der Lobpreis ist oft das Werk, das Gott in ihm getan hat. Vers 12 ist das. Ne? Christus hat Paulus Kraft verliehen. Denke ich, naja, Kraft, welche Kraft wird das schon sein, damit er halt nicht so sehr müde ist, wenn er kurze Nächte hat, und diese Kraft wird das sein. Nein, 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 das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist die Kraft, also wenn man es genau liest, sitzen lässt, anschaut, es ist die Kraft, die Paulus überhaupt aus seinem Unglauben herausgezogen hat. Es ist die Kraft, die Blindheit aufzuheben, das ist Gottes Kraft, überhaupt herauszukommen. Paulus preist Gott, dass er also Paulus treu erachtet hat. Also da stellt sich Paulus damit nicht in den Mittelpunkt und sagt, oh, ich bin so froh, du hast gesehen, ich bin so treu und du wusstest schon, dass es das Richtige ist, mich zu erretten. Ich bin ja so ein Treuer, mich kann man gebrauchen. Nein, das glaube ich nicht, dass er es so gemeint hat. Gott hat ihn in den Dienst des Evangeliums gestellt. Natürlich, Gott hat gesehen, Paulus war sehr treu, auch den Dingen, denen er früher gefolgt ist, und hat natürlich auch gesehen, na, den kann ich vielleicht doch besonders gebrauchen, aber Paulus rühmt sich nicht damit, sondern er rühmt Gott. Er sagt, wie ungeheuerlich herrlich und lobpreiserzeugend ist es, dass Gott dies ausgerechnet mit mir, Paulus, getan hat. Wenn man sich überlegt, woher Paulus gekommen ist, er schreibt es ja im Vers 13. Er war ein Lästerer des Evangeliums. Der Lästerer des Evangeliums, das kommt schon dem Lästern des Geistes Gottes ziemlich nahe. Es ist nicht das Gleiche, denke ich, aber das ist schon ganz schön nah. Er hat die Kinder Gottes verfolgt und er war ein Gewalttäter. Ich denke, er schreibt das, vielleicht war er bei der ein oder anderen Steinigung dabei, nicht nur als jemand, der auf die Kleider der anderen aufgepasst hat. Ich kann mir das gut vorstellen. Und der Herr begegnet jetzt aber Paulus, und dieser Lobpreis von Paulus hier ist ja wirklich, wie ist jetzt der Herr Paulus begegnet? Mit dem Gesetz, das für die Ungerechten ist? Er war ja nicht gerecht, bevor er vom Saulus zu Paulus wurde. Wie ist Gott ihm entgegengetreten? Mit dem Gesetz, das eigentlich jetzt zur Anwendung käme? Nein, ist er nicht. Ist er nicht, sondern mit Barmherzigkeit. Mit Barmherzigkeit. Ich möchte einmal in Apostelgeschichte kurz springen, ins Kapitel 22. Dort bezeugt Paulus auch vor seinen Verklägern natürlich, bezeugt Paulus, Apostelgeschichte 22, Vers 4, er bezeugt, ich habe diesen Weg, er meint die Nachfolge des Christus, ich habe diesen Weg verfolgt bis auf den Tod, indem ich sowohl Männer als auch Frauen band und in die Gefängnisse überlieferte, wie auch die hohen Priester und die ganze Ältestenschaft mir Zeugnis gibt. Von ihnen empfing ich auch Briefe oder sogar Briefe an die Brüder und reiste nach Damaskus, um auch diejenigen, die dort waren, gebunden nach Jerusalem zu führen, dass sie bestraft würden. Also Paulus bezeugt Timotheus lobpreisend im Timotheusbrief, was für ihn als einen solchen Härtefall, ein Verfolger der Gemeinde, was für ihn notwendig war von Gott aus und was ihm gegeben wurde. Es war überströmende Gnade Gottes, die Paulus Glauben und Liebe verliehen hat. Das heißt ja Gnade mit Glauben und Liebe, die in Christus sind. Auch da, ich habe es auch ein bisschen sitzen lassen, habe überlegt, das ist ein schöner Satz, er klingt ein bisschen sehr vergeistlicht, aber es geht darum, dass dadurch auch Glaube und Liebe überhaupt in Paulus entstanden sind für diese Sache. Gut, nachher ein kleines bisschen noch mehr zu diesem Block. Ich gehe weiter, Verse 15 bis 17 jetzt. Auch eine wunderbare Fortsetzung jetzt dessen wieder. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten. Und jetzt setzt er noch eines drauf. Er sagt, von denen ich der Erste bin. Also im Griechischen steht ja dieses schöne Protos steht dort, also der Allererste. Das heißt nicht nur der Erste in einer Reihe von 1 bis 10, so in einer Schlange, so wenn man sich beim Supermarkt anstellt, der Erste vorne, sondern der Allerschlimmste eigentlich, gell, ist es. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, er entgreift die Barmherzigkeit wieder auf, damit Jesus Christus an mir als diesem Ersten, diesem Schlimmsten, die ganze Langmut beweise, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden zum ewigen Leben. Paulus setzt Lobpreis und Bekenntnis fort und was er sagt, ist beachtlich. Er sagt, er ist mit dem Gesetz in allerengstem Bunde gewesen, sein ganzes Leben bis auf den Weg nach Damaskus. Im allerengsten Bunde. Er war der Ausführende des Gesetzes. Er war die Exekutive. Zumindest jüdischen Geschwister haben das so sicher gesehen. Das Gesetz, das für Sünde und Gericht und nur Gericht übrig hat, das verdammend ist, das lesen wir im Römerbrief. Dieser Paulus bezeugte etwas, das weit herrlicher ist als das, was das Gesetz kann. Christus ist gekommen, um Sünder zu erretten. Das ist kein Zufall. Man möchte meinen, Paulus, warum erwähnst du das denn? Also das weiß Timotheus dann doch, oder? Ja, aber es hat seine Wichtigkeit, dass er es hier nochmal erwähnt. Denn er hat ja vorher vom Gesetz gesprochen und jetzt spricht er von der Rettung vom Werk des Christus. Ich werde nochmal etwas dazu sagen, warum es wichtig ist, dass Paulus diese beiden Punkte nacheinander folgen lässt. Und jetzt dazu bezeugt er noch, von den Sündern, von denen ich der Erste bin, ganz oben auf der Schweregradliste der Sünder steht Paulus. Eine ganz starke Aussage. Auch hier, da ist ein Wachstum, ein Weg, den Paulus gemacht hat, steckt in dieser Aussage. Auch das, da werde ich noch etwas dazu sagen. Und Paulus betont jetzt auch das nicht so sehr, um zu sagen, schau mal, selbst ich, böser Sünder, selbst ich habe noch eine Chance bekommen und jetzt dürfen wir diese Schrift so lesen, naja, wenn selbst der noch gerettet wird, dann das Maß habe ich ja noch nicht voll gemacht, dann fühle ich mich ja noch relativ sicher und mache mit allem so schön weiter in meinem Leben, was ich so an Sünde habe. Ich muss euch gestehen, als richtig schöner, unreifer Christ oder selbst als etwas reiferer Christ, den Gedanken habe ich manchmal. Ja? Aber so, glaube ich, sollten wir das nicht lesen. Nach dem Motto, puh, da bin ich ja froh, sogar Paulus hat es geschafft. Puh, gut. Nein, sondern was hier wirklich betont wird, ist die Langmut Christi. Das wird betont. Die vollkommene Langmut Christi mit ihm. Das Vorbild für andere Gläubige ist also nicht so sehr, ach, guck auf Paulus, der hat auch eine Chance gekriegt, wirst schon auch am Ende wird's schon schief gehen mit dir, ne, und Jesus. Gräme dich mal nicht so sehr um deine Sündenprobleme. Also, ja. Sondern die Langmut Gottes mit Sünde anzuerkennen, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Die Gnade des Herrn steckt nicht zuletzt im Zuwarten Gottes, bis der Sünder den Ruf Gottes wahrnimmt und umkehrt. Ich möchte aus dem Römerbrief dazu etwas lesen. Römer Kapitel 2, ein sehr bekanntes Kapitel. Ich möchte Römer Kapitel 2 eigentlich nur den Vers 4 lesen, aber ich möchte den Vorbau ab Vers 1 noch lesen, dass wir den Zusammenhang noch mal ein bisschen haben. Es geht mir darum, dass ihr noch einmal seht, liebe Geschwister, diese Langmut, die Paulus hier erwähnt gegenüber Timotheus, das ist keine Floskel, es ist nie eine Floskel, was Paulus sagt. Diese Langmut hat es in sich, das ist Teil der Gnade Gottes. Und zwar ein riesiger Teil. Römer Kapitel 2, Vers 1. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, jeder, der da richtet, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust ja dasselbe. Er spricht hier von Sünde natürlich. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes, der Wahrheit entsprechend über dir geht, die so etwas tun. Also die Sünde. Denkst du aber dies, o Mensch, der du die richtest, die so etwas tun, und dasselbe aber verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen willst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Die Langmut Gottes ist ein Teil dessen, wie Gott bezeugt und an uns zupft und an den Sündern arbeitet und sie zieht und zerrt und versucht, Aufmerksamkeit zu bekommen. Das Zuwarten Gottes. Wenn das einem Kind Gottes, das noch nicht den Herrn Jesus erkannt hat, wenn das klar wird, dann ist das ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Schritt hin, den Herrn zu empfangen. Auch da noch ein kleines Stück mehr dazu nachher. Dann Verse 18 bis 20 lese ich. Jetzt geht es hier scheinbar mit einem ganz anderen Abschnitt weiter. Es ist nicht anders, aber es scheint beim ersten Lesen so. Es heißt hier, dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach dem vorangegangenen Weissagungen über dich, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen und so im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben. Unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie zurechtgewiesen werden, nicht zu lästern. Also Paulus ist jetzt eigentlich schon fast so weit mit seinen eigentlichen Ratschlägen und Hinweisen für Timotheus. So ab Kapitel 2, da fängt er richtig damit an. Er ist fast so weit, das jetzt zu beginnen, aber er schiebt jetzt doch noch diese Verse ein. Er sagt eigentlich im Grunde jetzt, alles, was ich, Paulus, jetzt dir, Timotheus, jetzt über all diese Themen schreiben werde, über all das Thema Gemeinde und Leitung und all diese Dinge, alles, was jetzt ab Kapitel 2 kommen wird, all das vertraue ich dir mit einer Erinnerung an das an, was über dich und deinen Dienst, naja, was geweissagt wurde über dich. Also prophezeit heißt es auch in anderen Übersetzungen. Was wurde denn, sagen wir mal, geweissagt über ihn? Schauen wir das mal an. Muss mal gucken, welchen Vers wir am besten nehmen. 1. Timotheus 4, springen wir ins Kapitel 4. 1. Timotheus 4, Vers 12. Es scheint für einige von uns ja befremdlich, dass man in dieser Zeit noch zusätzlich zu dem, was man im Alten Testament an Propheten hat, noch moderne Propheten hat, die dann über einen bestimmten Diener des Herrn noch prophezeien, dass er einen bestimmten Dienst haben wird. Ich würde jetzt das nicht gleichbedeutend machen mit einem alttestamentlichen Propheten oder mit einem klassischen Propheten, wie wir das kennen, aber es ist eine Verkündigung. Es wurde über ihn etwas gesagt. Und wir wollen uns das anschauen. 1. Timotheus 4, Vers 12. Niemand verachte deine Jugend, vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Und jetzt schaut her. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung. Das ist ja nichts anderes als die Form der Verkündigung. Das wird auch als Prophezeien oder Weissagen bezeichnet. Das ist also ein sehr, sehr ähnlicher Begriff. Da ist eine Gnadengabe in ihm und das hat jemand erkannt. Da hat jemand darüber etwas ausgesprochen in einer Gemeinde. Und das war so klar, das war so eindeutig für diejenigen, die das in Timotheus erkannt haben, dass sie sogar über ihn noch gesagt haben, aus dem wird mal was. Also aus dem wird er ein Diener des Herrn, wirklich. So, und sogar mit Handauflegung. Also nicht durch die Handauflegung hat er die Gabe bekommen, sondern die Weissagung hat einfach nur es verkündigt. Da ist eine Gabe. Und dabei haben sie, weil sie so sicher waren, auch noch ihn eingeschworen und haben ihm nur noch die Hände da aufgelegt. Also das sollte man jetzt nicht falsch verstehen und sagen, naja, ich kann jetzt hier von oben die Gabe mir runterziehen, wie so ein übernatürlicher, mystischer Donnergott und jetzt ziehe ich mir mit meinem Hammer den Blitz runter und dann lege ich ihm das auf die Schulter und jetzt hat er diese Gabe. Nein, nein, das kommt von Gott. Es wurde nur durch Weissagung verkündigt und bestätigt, Timotheus, da ist eine Gnadengabe. Paulus gibt Timotheus also eine ganz kraftvolle Erinnerung daran, dass der Brief etwas enthält, das Timotheus nicht um Paulus willen umsetzen soll. Soll er nicht, sondern um des Herrn willen, der also Timotheus gebrauchen will. Und so geht es ja genau auch weiter, wieder im ersten Kapitel vom Timotheusbrief. Genau durch das Erinnern an diese Weissagung, von denen Timotheus ja offensichtlich weiß, dadurch soll er gestärkt werden, den sogenannten guten Kampf zu kämpfen. Also, was Paulus hier macht, ist, er erinnert ihn, erinnere dich, du hast einen Weg, Gott hat einen Weg für dich und Gott im Dienst an der Gemeinde des Herrn. Und diese Erinnerung soll dich tragen. Erinnere dich daran. So. Ja, auch zum guten Kampf gleich noch mehr. Also, das ist jetzt, sagen wir mal, ganz grob der Durchlauf durch den Text. Der erste Punkt, den ich noch beleuchten möchte, ist, zunächst mal haben wir diese Frage, warum nimmt Paulus eigentlich nach diesem ganzen Thema das Gesetz, das wissen wir, ist nicht für einen Gerechten, sondern für einen Ungerechten, der dies tut und jenes tut und das verbricht und dieses Vergehen tut. Warum kommt jetzt danach dieser etwas zahme Abschnitt, ich bin der Erste aller Sünder? Die bösen Ungerechten, also warum nimmt Paulus nach diesem relativ scharfen Block davor, wo er eigentlich viele Vergehen auflistet und ihre Strafbarkeit ja wirklich verkündigt, warum nimmt er diesen etwas scharfartigen Ton an, sage ich mal, diesen ganz mageren Ton? Da könnte man ja meinen, naja, Paulus hat auf dem Weg durch das Kapitel 1 beim Schreiben gemerkt, oh, jetzt habe ich zu sehr gegen die Gesetzesbrecher gewettert, jetzt muss ich wieder ein bisschen demütig sein und etwas Demütiges schreiben. Jetzt muss ich mich wieder selber in ein demütiges Licht stellen und den Größten behaupten, ich bin der Größte aller Sünder und die Gnade Gottes ist gerade so wunderbar bei mir. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, da kennen wir Paulus und vor allem auch Christus in Paulus ziemlich schlecht, wenn wir meinen, dass Paulus mit diesen Versen jetzt zurückrudert, um ein bisschen gesund zu beten, was er oben an zu viel Schärfe im Text hat. Das glaube ich nicht, ja. Sondern Paulus setzt mit den Versen 12 bis 14 einen ganz großen Kontrast gegen die Anwandlungen der Gesetzlichkeit und der irrigen Ausrichtung auf gesetzliches Denken. Das war ja ein Problem. Wir werden das im Timotheusbrief an mehreren Stellen sehen. Es flackert immer wieder mal auf. Also es ist wie so kein roter Faden, ein schwarzer, ein dunkler, ein böser Faden, ja, der so ein bisschen durch diesen Brief geht. Und es ist kein Wunder, dass er dieses gesetzliche Problem und die Reinheit des Evangeliums nochmal gleich hintereinander folgen lässt. Im Brief an Timotheus. Er soll sich's merken. Er soll damit ausgerichtet werden. Ganz wichtig. Timotheus muss das im Hinterkopf behalten, denn auch er kann da hineinfallen, gerade wenn er geistlich kämpft gegen Sachen, die nicht so gut sind in der Gemeinde. Ich habe ein schönes Zitat von einem Theologen aus dem 19. Jahrhundert gefunden, von einem Johann Eduard Hutherr heißt er. Er ist tatsächlich Deutscher gewesen. Und ich bin leider gar nicht sicher, wo der wirklich gestanden ist im Glauben. Aber er sagt Folgendes zu diesem Abschnitt, das hat mir sehr gut gefallen. Er sagt, dieser Abschnitt, also die Verse 12 bis 14, dieser Abschnitt steht im engsten Zusammenhang. Also es ist nicht, die haben eigentlich nicht viel miteinander zu tun, sondern er schreibt, der steht im engsten Zusammenhang mit dem vorherigen. Da er zeigt, wie stark der Kontrast der Irrlehre zwischen dem Irrlehre und dem Evangelium ist. Und hört euch das mal an, was er schreibt. Die Irrlehre greift einerseits unfruchtbare Spekulationen auf, man diskutiert über alle möglichen Sachen, wird abgelenkt vom Evangelium und sie stellt den Christen, also die Irrlehre stellt den Christen, wann auch immer die Irrlehre praktisch werden will, in eine Bindung an das Gesetz. Das ist absolut wahr. Das eine über alles Wichtige, die Vergebung der Sünden, sichert die Irrlehre nicht zu und kennt daher die Barmherzigkeit des Herrn nicht. Im Gegensatz dazu ist das Wesentliche des Evangeliums, diese Barmherzigkeit zu offenbaren. Also in diesem Abschnitt ein sehr guter Mann, muss ich sagen. Also der hat das gut verstanden. Paulus stellt sich also in den Versen 12 nicht künstlich demütig, sondern Paulus kontrastiert die Gesetzlichkeit mit der Barmherzigkeit Gottes. Und das gegenüber Timotheus. Er muss hier nochmal erinnert werden. Er muss erinnert werden. Ganz wichtig. Er nordet Timotheus ein. Es ist die Barmherzigkeit, das ist die Kraft, die Paulus erkannt und erlebt hat. Und das gibt er ihm nochmal weiter. Timotheus weiß das, aber er sagt es ihm nochmal. Er sagt, was ich jetzt noch alles schreibe, hör nicht hin, weil ich der große Paulus bin. Tu es nicht, weil wir gegen Sünder kämpfen und weil wir in der Gemeinde auch nur bestimmte Regeln zulassen müssen, weil wir haben die Aufgabe, die Regeln hinzulegen, knallhart. Ja. Nein, sondern weil Christus in mir sich bezeugt hat. Und weil du den Wert und die Kraft und die Wichtigkeit des Evangeliums mit der Barmherzigkeit Gottes kennst. Du kennst das Potenzial dieser Botschaft. An mir leibhaftig hast du es gesehen. Das ist eine große Lektion für uns. Wenn wir über Themen wie Gemeinde, Evangelisation, Mission und so weiter reden, das ist ja manchmal, wir sind eine Gruppe von Händlern und wir haben jetzt Bananen, die wir mit Handel treiben oder vielleicht auch Autos. So, und jetzt wollen wir mit dem Produkt Handel treiben. Aber jemand für eine Banane zu gewinnen, ist nicht das gleiche wie jemand für das Evangelium zu gewinnen. Warum? Es ist nicht so simpel. Es ist nicht so einfach. Es ist mit einer einfachen Begeisterung nicht getan. Und es ist nicht mit einem, das ist eine Banane, damit ist nicht getan. Ich brauche mehr Kenntnis vom Evangelium, verglichen mit dem, dass ich eine Banane verkaufe. Mit dem Evangelium kannst du nicht Handel treiben wie mit Bananen oder Autos. Du kannst nicht nach ihm arbeiten, nach ihm leben, Zeugnis geben, handeln, wenn du dein Produkt nicht sehr, sehr, sehr gut kennst und verstehst. Wenn du den Wert nicht wirklich verstehst. Also ist eine sehr wichtige Sache. Dann das Zeugnis von Paulus von sich selbst als dem ersten Sünder, die Verse 15 bis 17, als dem ersten Sünder. Es ist ein ganz bemerkenswertes Zeugnis, also ich muss das wirklich sagen. Paulus hat dahin wohl auch einen Erkenntnisweg gemacht. Ich möchte zwei andere Verse noch lesen und ich bin mir fast sicher, dass ihr das alle schon mal in dieser Reihenfolge gelesen habt. 1. Korinther 15, Vers 9. Paulus hat nicht von Anfang an über sich als den ersten und den schlimmsten aller Sünder gesprochen. So hat er nicht in jedem Brief von sich gesprochen, sondern er hat da einen gewissen Weg gemacht. 1. Korinther 15, Vers 9. Da sagt er, denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde verfolgt hatte. Das ist nochmal die erste Demutsstufe. Ich bin Apostel, ja, aber ich bin der geringste der Apostel. Also nicht, dass er es so jetzt salopp gemeint hat. Aber das ist jetzt noch was anderes als ich bin der erste der Sünder. Ja? Das ist etwas anderes. Aber jetzt kommt noch eine Treppenstufe, bevor er bei dieser Aussage landet. Epheser 3, Vers 8. An dieser Stelle, auch aus dem Zusammenhang her, spricht er gar nicht mehr davon, dass er der geringste der Apostel ist. Jetzt assoziiert er sich schon gar nicht mehr, er identifiziert sich seinen eigenen Wert schon gar nicht mehr mit dem Apostel, mit dem Apostelamt, sondern er sagt jetzt hier, Epheser 3,8, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Also, er hätte jetzt schon schreiben können, mir, dem Allergeringsten der Apostel, ist der Auftrag gegeben worden, zu verkündigen. Ist ja eine Apostelsache, die er da macht. Aber das macht er gar nicht mehr. Das macht er nicht mehr. Er sagt nicht mehr Apostel, er sagt, ich bin einfach nur noch einer von vielen, von denen, die Gott heiligt. Und davon bin ich der Allergeringste. Ja, und dann wieder 1. Timotheus 1, Vers 15. Das Wort ist gewiss und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchen ich der Erste bin. Jetzt ist er da, wo er hin muss. Seht ihr das? Ich glaube, jetzt ist er... Er war vielleicht von seiner Demut auch in den anderen beiden Stellen und so weit, aber ich finde es interessant. Er geht einen Weg, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den er wahrhaftig erkannt hat. Christus hat ihm wirklich vor Augen geführt, wer er ist. Der Erste der Sünder, der Extremste, der am wenigsten zu hoffen hätte. Christus hat ihm wirklich Einsicht gegeben in die Wahrheit des Evangeliums. Christus hat ausgerechnet ihm, von dem es nur wirklich gar niemand gedacht hätte, gerettet. Ihr erinnert euch an einen Gläubigen namens Hananias. Der ist von Gott gerufen worden und hat gesagt, du, triff dich doch mal bitte mit dem Paulus, beziehungsweise mit dem Saulus, den ich gebrauche den jetzt. Der ist nämlich jetzt auch gläubig. So, und was hat Hananias gesagt? Herr, das ist toll, ich gehe sofort. Nein, hat er nicht gesagt. Er hat es nicht gesagt. Ich lese in Apostelgeschichte 9 mal kurz. Er hat, ich finde es toll, so, man kann sich Hananias richtig vorstellen. Apostelgeschichte 9, Vers 13. Hananias aber antwortete, und ich kann mir das so bildlich vorstellen, wie Hananias so ganz zaghaft, er möchte wirklich dem Herrn nicht widersprechen, das möchte man ja nicht, aber er sagt jetzt hier, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, also eigentlich, wie viel Böses er, bist du sicher, ja, bist du sicher, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von den Hohenpriestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Und der Herr aber sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Ja, also Paulus hat die Gnade Gottes wirklich erkannt und er bezeugt es Timotheus. Er dringt immer diesen Pflock des Evangeliums und wie sehr er davon ergriffen ist, er treibt ihn immer mehr rein. Und zwar bevor er anfängt, Timotheus all diese Details, all diese Anweisungen zu geben. Das ist kein Zufall. Er nordet Timotheus richtig ein. Nur dadurch, dass Paulus das Evangelium immer wahrhaftiger an sich selbst gesehen hat und sich immer mehr der Gnade Christi bewusst wird im Licht des immer mehr Erkennens, seiner eigenen Not vor Gott, nur so kann Paulus gegenüber Timotheus glaubhaft bezeugen, was er hier schreibt. Der Timotheus weiß, dass Paulus hier keine frommen Ausschmückungen schreibt, sondern dass er es sehr, sehr ernst meint. Ausgerechnet, Paulus wird Glauben und Liebe in Christus geschenkt. Das Verstehen der Gnade Gottes und dem Zuwarten und der Langmut, wie wir es vorher schon gehört haben, ist Teil der Erlösung. Ich meine, wenn ich mir den Psalm 86 anschaue, da habe ich den Vers 15, das ist ein ganz bekannter Psalm, ich möchte ihn kurz lesen. Psalm 86, Vers 15. Du aber, Herr, bist ein barmherzig und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Wahrheit. Das ist ein bekannter Psalm, aber wie wahrhaftig muss dieser Psalm im Herzen von Paulus geklungen haben? Ich gehe auch noch in den 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 9. Auch hier noch ein ganz wichtiger Punkt. Auch das ist Paulus wichtig geworden. Auch das hat Paulus mehr verstanden, mehr und mehr. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Paulus ist klar geworden, welch ein Glück, welch eine Gnade es ist, dass Gott ihn überhaupt ergriffen hat und dass er bis dahin überhaupt zugewartet hat und ihn nicht gerichtet hat. Paulus schreibt dies an Timotheus nicht umsonst, denn auch Timotheus wird sich an diese Langmut Gottes in seinem Dienst erinnern müssen. Ja. Es gibt noch diesen interessanten Teil ab Vers 18. Also hier haben wir jetzt was Spannendes. Hier heißt es, dieses Gebot vertraue ich dir an, im Vers 18. 1. Timotheus, Vers 18. Kapitel 1, Vers 18. Das Gebot, das übersetzen einige auch mit Weisung übrigens. Ne? Und ich denke, ihr wisst vor allem in dieser Gemeinde, dass das Wort Weisung eine ganz besondere Bedeutung hat. Es ist, Weisung ist eigentlich im Alten Testament, steht ja eigentlich, wie im Hebräischen heißt das ja, Torah heißt das. Die Weisung, es steht eigentlich für einen ganz großen Teil des Alten Testaments, der eigentlich ein Hinweis darauf ist, wie man am Ende wieder in die Ruhe Gottes einkehrt. Aber das ist die alttestamentliche Weisung. Sie ist relativ grobschlächtig verglichen mit dem, wie jetzt Timotheus Weisung erfährt. Timotheus erfährt Weisung auf einer ganz anderen, auf einer viel besseren, erfüllteren Grundlage. Das Gebot des Paulus hier in Vers 18 erwähnt, damit ist also jetzt wirklich gemeint, all das, was jetzt noch gesagt werden wird in diesem Brief. Es ist ein Gebot, es ist eine Weisung. Es ist nicht wie die Weisung der Tora, die wäre für die Gemeindeleitung viel zu grobschlächtig, sondern es ist die Weisung Christus gemäß. Der Unterschied der Weisung, die Timotheus befolgt, ist, dass sie in Christus geschieht und eben nicht ohne, dass Christus hier offenbart worden ist. Es ist eine neue Art der Weisung. Eine Weisung, die sich immer auf den offenbarten Plan Gottes ausrichten kann. Denn es ist jetzt klar, wo Gott hin möchte mit dem Tempel. Das ist die Gemeinde. Es ist klar, wo Gott hin möchte mit dem Heil. Es wird aus Gnade gegeben durch das Werk von Christus. All diese Sachen sind jetzt klar. Und die Weisungen, die jetzt Timotheus erhält, kommen aus diesem offenbarten Verständnis. Und nicht ausgerichtet auf einen Schatten, der durch das Gesetz geworfen wurde. Es kommt nicht von ungefähr, dass Paulus mit diesem Begriff hier arbeitet. Das denke ich. Und schließlich der gute Kampf. Wisst ihr, wie dieses Wort eigentlich etwas direkter übersetzt werden müsste? Der Kampf? Es ist eigentlich Krieg. Es ist eigentlich eher Krieg. Also es geht eher Richtung Krieg. Kämpfe den guten Krieg. Also erstens mal ist bemerkenswert, dass hier das Wort gut davor steht. Also es geht um etwas Gutes, obwohl es eigentlich ein Krieg, irgendwie mit Krieg zu tun hat, mit einem Gefecht. Also was heißt das jetzt? Schau mal, Paulus verbindet, ab Verse 18, 19 und so weiter, Paulus verbindet, was jetzt dann kommt, was er ihm sagen wird, an Weisungen, die jetzt kommen, das verbindet Paulus mit dem Begriff eines Krieges, mit eines Kampfes. Das Ausrichten der Gemeinde durch diese Inhalte, die Arbeit, die Timotheus dabei tun muss, den Austausch mit anderen Gläubigen, den er haben wird, in dieser Gemeinde, die Reibungspunkte mit den Geschwistern. Er vergleicht all das mit einem Kampf, mit einem geistlichen Krieg. Das ist natürlich eine gewisse Gratwanderung heutzutage, von einem guten Krieg zu sprechen. Das, denke ich, wissen wir. Da gibt es genug, die das missbrauchen, diesen Begriff. Aber Paulus verwendet es hier so. Und damit ist natürlich nicht gemeint, dass Timotheus, du sollst jetzt du gegen alle anderen, du gegen den Rest. Ne? Nein, so ist es nicht gemeint, sondern es ist ein Kampf, ein geistlicher Kampf gemeint. Gegen die Einflüsse, die in die Gemeinde hineinkommen, gegen die Ungereimtheiten, gegen die Probleme und Schwächungen des Evangeliums in der Gemeinde. Und das Interessante dabei ist, Paulus will Timotheus nicht darauf einstimmen, ihn auf bestimmte Arten und Weisen zu kämpfen. Mit diesem Mittel und mit diesem Mittel, das aus ihm selbst kommt, nicht durch eigene Kraft, nicht durch eigene Schlauheit, eigene Überzeugungskraft, sondern die Waffen sind, sehen wir im Text, sind Glauben und die Bewahrung eines guten Gewissens. Anders kann der Krieg, der gute Kampf, um den es hier geht, nicht gewonnen werden. Warum nicht? Naja, wenn ich in der Gemeinde den guten Kampf nicht aus Glauben und aus reinem Gewissen kämpfe, dann kämpft ihn ja Gott nicht mehr, sondern dann tue es ich selbst. Dieser Kampf ist letztlich nicht so ein Kampf, jetzt, ich stehe jetzt hier, ich muss jetzt gegen etwas Falsches angehen und andrücken, sondern der Kampf spielt sich zuallererst in Timotheus selbst ab. Den guten Kampf, davon spricht Paulus übrigens auch in zwei anderen Stellen. Und die möchte ich jetzt noch lesen. 1. Timotheus Kapitel 6. Das ist ein anderer Teil des Briefes, den wir noch eines Tages, hoffe ich, hier beleuchten können werden. 1. Timotheus 6, Abvers 9. Wir kommen also mitten aus einer anderen Thematik, wo Timotheus zu Ermahnungen aufgerufen wird. Da heißt es, die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige, schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, o Mensch Gottes, und jetzt wird es wichtig, du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ich persönlich lese das so, dass der letzte Teil, der Abschluss dieser ganzen Reihe von Dingen ist, die er immer aufträgt. Fliehe diese Dinge, strebe nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Das ist der gute Kampf des Glaubens in dir selbst. Es ist in ihm selbst. Es ist der Kampf, damit die Dinge nicht, damit die Dinge eben eigentlich nicht aus Glauben tun zu wollen. Doch auf die eigene Art, aus eigener Kraft, aus eigenem Intellekt. Ich kenne mich besser aus und ich weiß das aber besser und ich muss da nicht belehrt werden und all diese Dinge daraus heraus zu tun. Ich muss dagegen kämpfen, es selbst tun zu wollen, aus dem Fleisch heraus. Aus eigenem Witz, aus eigener Methodik, eigener Theologie, eigener Überzeugungsweise anderer. Und ohne die Kraft des Evangeliums, ohne mich darauf zu verlassen, dass das Evangelium das ausrichten wird, was es tun soll. Mit mir oder eben mit jemand anderem. Das Fleisch will sich auf den Glauben allein nicht verlassen. Es geht ungerade Wege, um die Dinge zu erreichen, von denen nur Gott wirklich der Vollbringer sein kann. Das Überzeugen, das Heiligen, das Erretten. Und in diesen ungeraden Wegen liegt dann kein gutes Gewissen mehr. Und es ist kein Wunder, dass wenn man das von sich stößt, dass man eben dann in Dinge hineinfällt, wie zum Beispiel Hymenäus und Alexander es getan haben. Das ist auch interessant, ne? Paulus spricht von sich selbst als Lästerer, der er früher war, und jetzt kommt Hymenäus und Alexander, die auf eine neue Art und Weise ein Evangelium, aber das sie kennen, lästern. Ja. Lasst uns festhalten, dass Paulus hier einen ganz gewaltigen Vorbau vornimmt. Er bereitet Timotheus darauf vor, den Text, der jetzt kommt ab Kapitel 2, im richtigen Licht zu lesen. Er soll es daraus wirken, im Wissen, dass er es aus der Kraft des Evangeliums tun muss, nicht aus sich selbst. Die Erwartung ist nur, gib dich der Kraft des Evangeliums hin. Tu dies im Glauben, bewahr ein gutes Gewissen und tu es nicht aus dir selbst.